Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Maurice Summen, den kennt man als Mitglied der Band Die Türen und natürlich als Gründer und Mitinhaber des Berliner Indie-Labels Staatsakt. Für sein erstes richtiges Soloalbum, vorher gab es ja mal die Kollaboration Maurice und die Familie Summen, für dieses erste Soloalbum wagt er ein popkulturelles Experiment. Für alle Songs hat er sich die Musik nämlich von anonymen Produktionsdienstleistern auf der ganzen Welt am Computer komponieren lassen. Dafür gibt es eigens Online-Plattformen, die solche Leute vermitteln. Im Hip-Hop ist das gar nicht mal unüblich, aber da lässt man sich dann halt meistens gleich das ganze Album von einem Beatbauer zusammenschrauben. PayPal-Pop hat Maurice Summen dieses Experiment getauft. Ich war vor der Sendung mit ihm zum Corso-Gespräch verabredet und wollte erst mal wissen, wofür steht PayPal-Pop?
Es ist ja so, dass man heutzutage wirklich in Sekundenschnelle Geld nach überall hin überweisen kann. Ich habe hier auf diesem Album mit Produzenten, Produzentinnen aus Russland, aus Indien, aus Jamaika, aus Südafrika und sonst wo. Und es konnte eben sofort losgehen, weil das Geld eben sofort überwiesen war. Und das fand ich interessant, vor allen Dingen, dass auch eine große Anonymität im Geldfluss da ist. Denn früher bekam man eine Rechnung von irgendeinem Produzenten, Produzentin von sonst woher geschickt und hat das dann überwiesen auf ein Bankkonto, das immerhin einen Namen hatte und also eine bürgerliche Identität oder zumindest eine Firma oder was auch immer dahinter steckt. Aber mittlerweile bei PayPal-Überweisungen sind es ja teilweise auch nur noch irgendwelche anonymen E-Mail-Adressen, johnny77, sage ich jetzt mal einfach, @gmail.com oder wo auch immer. Und das fand ich schon interessant, dass auch der Geldfluss heutzutage zum einen so wahnsinnig schnell und präzise vor sich geht, aber zum anderen auch unglaublich viel Anonymität möglich macht.
War das denn auch ein Aspekt dabei, ja nicht nur die Anonymität von Geldflüssen, sondern vielleicht auch die Globalisierung von musikalischen Dienstleistungen und vielleicht auch deren Anonymität zu zeigen?
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist wirklich erstaunlich, was auf diesen Plattformen mittlerweile alles, ja, wie soll ich sagen, zu buchen ist, was man sich sozusagen dort mit Geld erkaufen kann. Vor allen Dingen ist es natürlich auch so, dass das globale Gefälle da ganz deutlich wird. Allein wie die unterschiedlichen Dienstleister in Europa ihren Preis aufrufen. Also wenn man sich da anschaut, ich sag mal, was ein Produzent aus Schweden im Gegensatz zu einem Produzenten aus, ich sag jetzt mal, Italien aufruft, für die gleiche Leistung mit teilweise auch den gleichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, oft auch dem gleichen Equipment, das ist ja oft, sind das ja auch alles so Laptop-Produktionen, mit der gleichen Musiksoftware meistens auch hergestellt, mit den gleichen Plugins, mit den gleichen Sounds, auch mit den, wie gesagt, mit den gleichen Fähigkeiten, die jungen Produzenten, Produzentinnen, die dort ihre Dienstleistungen anbieten, sind auch alle auf einem echt sehr hohen Level, alle orientieren sich an einem urbanen Soundhybrid, ich sag mal, irgendwo aus Hip-Hop, R&B, EDM, Elektro, whatever, so dieser globale Pop-Sound, der einem ja auch überall um die Ohren fliegt. Und das war schon interessant zu sehen. Und wie gesagt, wenn ich dann jetzt hier aus Berlin heraus für 30 Euro einen Track buche in, ich sag jetzt mal, Bangladesch oder wo auch immer, dann ist das schon interessant, ja, wie ich selbst plötzlich so eine Art Globalisierungspop in Gang bringe, dass er natürlich jetzt hier alles auf einem relativ kleinen Indie-Level und auch eher als Kunstexperiment zu begreifen oder als Kunst-Pop-Experiment zu begreifen, aus meiner Warte heraus. Aber wenn man sich überlegt, was man da industriell daraus machen kann, aus diesen Möglichkeiten eben ganz günstig sehr hochwertige Produktionen einzukaufen und halt eben Profiteur dieses Gefälles auch zu sein, dann ist das zum einen genauso spannend wie auch, ja, vielleicht auch kritikwürdig.
Wollte ich nämlich gerade sagen. Ich meine, wäre es dann eigentlich nicht eher ihr, also wenn wir sie jetzt mal für einen Idealisten halten, das tue ich jetzt einfach mal, sonst hätte man sicherlich so ein Label wie Staatsakt nicht mal irgendwann gegründet, wäre es dann eigentlich nicht eher angezeigt gewesen, zu versuchen, den Schweden runterzuhandeln und dem Bangladeschi mehr Geld zu geben?
Ja, das habe ich ja auch getan. Ich habe durchaus, bin durchaus relativ großzügig mit dem Geld umgegangen, soweit es auch in meinen Möglichkeiten lag. Ich hätte auch kein unendliches Budget dafür. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch Menschen hinter diesen Plattformen beziehungsweise hinter diesen Pseudonymen, Produzentenpseudonymen auf den Plattformen. Und ich bin ja durchaus auch mit den Menschen in Kontakt getreten und Man darf auch nicht vergessen, ich habe das Album produziert im Lockdown letzten Jahres, November, Dezember, Lockdown 2, wie man damals sagte. Und ich war ja im Prinzip gesehen auch einfach eingesperrt. Ich hatte eigentlich vor, eine andere Produktion zu machen, mit befreundeten Musikern in ein Studio zu gehen. Das ging eben aber nicht. Und ich fand eben diese anonymen Plattformen immer schon interessant. Also es ist ja in Hip-Hop oder auch EDM-Kreisen nichts Außergewöhnliches, dass man auf diesem Weg seine Musik produzieren lässt. Und das fand ich einfach sowohl als Musikproduzent auch als Songwriter einfach einen interessanten Vorgang, sich mit wildfremden Menschen quasi im Internet zu verabreden, um Musik zu machen.
Und was ich halt so spannend finde, ist, dass da eben ein Moritz Summen hier in Berlin seine Texte schreibt. Ich weiß nicht, ob sie es vorgemacht haben oder ob sie quasi einfach nur gesagt haben, ich brauche mal einen Beat, der soll so und so schnell sein. Aber das muss ja dann anschließend auch passen. Was hat Sie da am meisten überrascht?
Naja, von meiner Seite aus waren relativ präzise Anweisungen ja erforderlich. Ich habe allerdings von vornherein, sage ich mal, ich habe mir so eine Art Konzept überlegt und habe gesagt, okay, zum Beispiel die Gesangssignale, die auf diesem Album zu hören sind, die stammen alle halt von meinem Telefon. Also ich habe den ganzen Gesang habe ich auf mein Telefon eingesungen, weil ich eben fand, dass der Sound der Zeit des letzten Lockdowns war für mich hauptsächlich eben der Sound von Zoom-Calls, der Sound von Telefonanrufen, diese gecrunchte Stimme ohne die Resonanz im Raum, an die man sich schon so gewöhnt hat. Und ich dachte, okay, das ist der Sound dieser Zeit, sind im Prinzip gesehen diese digitale Stimmen von Freunden, von Familie, alle klingen irgendwie durch diese komischen Kompressionen, wie sie halt klingen. So klinge ich jetzt vielleicht gerade auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das fand ich interessant und das ist ja im Prinzip schon eine Limitierung, weil wenn ich jetzt als Produzent, sag ich mal, so einen großen Hit kreieren möchte, dann brauche ich eigentlich relativ große Stimmsignale, also durch wirklich sehr teure Signalketten, teure Mikrofone, teure Kompressoren. Ich habe denen im Prinzip genau das Gegenteil angeboten. Ich habe sehr, sehr Lo-Fi-mäßiges Vocal-Signal abgeliefert und da waren die meisten schon erst total perplex und haben mich erstmal gefragt, ist das ein Demo oder kommt da jetzt dann noch das Vocal-Signal, mit dem wir arbeiten sollen?
Das heißt, die Melodie, die hatten sie schon.
Ja, genau. Bei mir ist es immer so, ich fange meistens immer mit einem Chorus an. Also ich habe meistens eine Refrain-Idee, die kommt meistens komplett irgendwie aus dem Ei geschlüpft. Also Text und Melodie, die habe ich dann eingesungen, habe die dann geschickt. Die Strophenteile sind meistens gesprochen auf diesem Album, nicht immer, aber viel, viel Spoken Word, weil da hat man nicht so eine harmonische Verbindlichkeit. Also wenn man jetzt, ich sage es mal, eine klassische Harmoniefolge für eine Strophe ausarbeitet, dann dauert das einfach länger. Ich habe denen eben meine Songideen geschickt, meistens noch so ein paar Referenzen dazu. Also ich sage jetzt mal irgendwie Musikreferenzen, irgendwas hier, das stelle ich mir so und so vor. Und dann konnten die eigentlich relativ frei loslegen. Also ich habe die jetzt gar nicht so ein enges Korsett gepackt, weil dafür war der Zeitraum und auch das Budget gar nicht da. Also ich musste mich quasi immer überraschen lassen. Und das war auch jedes Mal eine große Überraschung, wenn dann, ich sag mal, das Soundpaket aus sonst wo kam. Ihre Lieferung ist da. War ich jedes Mal ganz, ganz, ganz aufgeregt und hab sofort auf Play gedrückt und es war zum Teil einfach teilweise auch urlustig, was mir da entgegenkam, weil es auch zum Teil wirklich wunderbare kreative Missverständnisse waren. Zum Beispiel das erste Stück, Alte Fotos, da hatte ich einen spanischen Produzenten engagiert. Das war mein erstes Experiment und dann hatte ich dem so Referenzen geschickt von so 80er Jahre, ich sag mal so Post-Punk-Disco-Stücken und hatte eben diese Phrase, alte Fotos, junge Menschen haben keine alte Fotos, so ging das immer so. Und dann habe ich mir das so geschickt und nach 3 Stunden schickte mir dieser Produzent quasi den fertigen Track und ich hatte aber auch keine Revisions, also genau, man kann halt immer Revisionsmöglichkeiten mit einkaufen, bei dem hatte ich aber keine Revision eingekauft. Ich hatte quasi den fertigen Track, ich hatte 3 Minuten gebucht, 35 Euro und habe mir das geschickt. Und dann kam dieser Track zurück und dann hatte der da einfach so eine Art Trap, irgendwie Hip-Hop-Trap-Song rausgemacht, meine Stimme brutalst durchs Autotune gejagt und hat dann gesagt so, na, ich habe es ein bisschen moderner gemacht als die Referenzen, die du angegeben hast. Ich fand es irgendwie cooler so. Würde mich freuen, wenn du mir ein paar nette Bewertungen hattest. Und das war so wunderbar dreist, aber meine Anfrage war ja ebenso dreist, von daher war das auch irgendwie schön. Und was dabei rausgekommen ist, war was komplett anderes wie das, was ich in Auftrag gegeben hatte oder auch was ich mir vorgestellt hatte. Das war was komplett anderes. Ich fand es aber spontan sofort gut und dachte, okay, das wird jetzt auf jeden Fall eine sehr spannende Produktion. Und deswegen habe ich dieses Stück auch an den Anfang gestellt, weil das, wie gesagt, das war meine erste Erfahrung auf diesen Portalen mit den Produzenten. Genau.
Man könnte es also quasi auch nennen Moritz Summen und seine anonymen Elektroniker.
Ja, das ist sehr schön gesagt auf jeden Fall. Die anonymen Elektroniker, das merke ich mir.
Herzlichen Dank, Moris Summ, für dieses Corso-Gespräch.
Ja, vielen Dank auch und ein schönes Wochenende.